Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Mit Martin Burger hinter dem Mikrofon und einer großen Pflanze vor sich. Der gelbe Enzian ist Österreichs Arzneipflanze des Jahres. Seit Jahrtausenden werden aus der Wurzel des gelben Enzians Schnäpse und Magenbitter hergestellt. Durch diese auffällige Arzneipflanze, die kann noch viel mehr. Zumindest in vitro und in Computermodellen ist eine Reihe von arzneilichen Wirkungen nachgewiesen worden. Etwa bei Arteriosklerose oder bei Adipositas. Über diese Wirkungen spreche ich heute mit Hermann Stupner. Er ist Präsident der Herbal Medicinal Products Platform Austria, HMPPA. Herr Professor Stupner, der gelbe Enzian ist vielen Österreichern eher unbekannt, während vermutlich die meisten die blauen Enzianarten zumindest von Bildern kennen. Der gelbe Enzian ist eine auffällige Wildstaude. Für die Forschung ist aber vor allem interessant, dass er eben über sehr viele verschiedene bittere Inhaltsstoffe verfügt. Ragt da einer dieser Inhaltsstoffe heraus?
Also ich denke mal, wie bei den meisten Pflanzen und Pflanzenextrakten ist es meistens ein Zusammenspiel von mehreren Komponenten. Das heißt, es ist nicht nur eine Verbindung verantwortlich für die entsprechende Wirkung, sondern mehrere, die sich teilweise auch synergistisch beeinflussen. Was die Bitterstoffe betrifft, da weiß man ja, dass es unterschiedliche, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rezeptoren gibt dann, die letztendlich unterschiedliche, den unterschiedlichen bitteren Geschmack der einzelnen Komponenten wahrnehmen, wobei einzelne Rezeptoren dann auch mehrere unterschiedliche bittere Substanzen wahrnehmen. Also es gibt zumindest in der Literatur Zahlen darüber, dass man sagt, okay, diese 25 verschiedenen Bitterstoffrezeptoren, die existieren, die können an die 1000 verschiedene Bitterstoffe wahrnehmen. Aber wie gesagt, das Ganze überschneidet sich teilweise auch zum einen. Und zum anderen muss man auch noch sagen, dass es ja innerhalb der Bitterstoffrezeptoren auch noch Variationen gibt. Dann, so weiß man ja, dass bestimmte Menschen dann eher den bitteren Geschmack besser wahrnehmen und andere weniger wahrnehmen. Und was man auch weiß, beispielsweise, dass der jugendliche Mensch, das Kind, der junge Erwachsene, einen bitteren Geschmack ganz anders wahrnehmen als beispielsweise der ältere Mensch. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Der Enzian-Schnaps gilt ja als alpine Spezialität. Was macht ihn so besonders? Bitter ist ja interessanterweise nicht, obwohl die ganze Pflanze voll mit Bitterstoffen ist.
Ja, wenn offensichtlich ist der Enzian-Schnaps was Besonderes, sonst wäre er nicht so sehr teuer, weil man ja weiß, dass wirklich der echte Enzian, der durch die entsprechende Destillation dann hergestellt wird, nachdem eben die Maische dann aus den Wurzeln hergestellt wird. So ein echter Enzian-Schnaps kostet ja fast 200 Euro oder über 200 Euro. Also von daher sicherlich was Besonderes. Wobei man schon sagen muss, die Bittersubstanzen, die sind ja im Enzian-Schnaps nicht vorhanden, weil die sind nicht, die kann man nicht destillieren. Bei der Destillation würden die einfach nicht rübergehen, beziehungsweise sich zersetzen. Und viele dieser bitteren Substanzen sind ja dafür bekannt, dass sie auch thermolabil sind. Also was Besonderes? Ja, sicherlich, wahrscheinlich auch traditionell bedingt dann. Für die Verdauung letztendlich ist sicherlich ein alkoholischer Extrakt dann sinnvoller, weil man da natürlich dann die entsprechenden Bittersubstanzen auch enthalten hat.
Der gelbe Enzian ist vielleicht keine Wunderpflanze wie der Ginseng, aber es gibt eine Reihe von Wirkungen, die in den vergangenen Jahren neu entdeckt wurden. Könnten Sie diese für uns zusammenfassen?
Ja, wie gesagt, es gibt in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Daten, die bestimmte Wirkungen belegen. Sie haben es ja schon erwähnt, dann der Einfluss auf die Lipide, also lipidsenkende Wirkung, entzündungshemmende Wirkung, bis hin eben auch, was die Wirkung auf Nervenfasern betrifft. Man weiß letztendlich auch, dass Bitterstoffe an der Regulation von des Glukosestoffwechsels eine Rolle spielen. Auf die Ausschüttung von bestimmten Appetithormonen, aber eben auch beispielsweise auf Hormonen, die letztendlich dann verantwortlich sind, dass man eine bestimmte Sättigung verspürt oder zu einer vermehrten Darmentleerung führt, wenn Sie da an das Cholezystokinin denken. Also es gibt da wirklich eine ganze Reihe von relativ neueren Wirkungen nicht bekannt sind. Man muss allerdings sagen, diese Wirkungen, diese Daten, die man da hier zur Verfügung hat, die stammen auf der einen Seite aus zellulären Modellen oder eben noch im besseren Fall eben aus entsprechenden Tiermodellen, wo man eben diese Untersuchungen durchgeführt hat. Was fehlt, ist natürlich ganz klar, es fehlen entsprechende Studien am Menschen, also klinische Studien, die letztendlich erst belegen müssen, ob diese Wirkungen, die hier bekannt sind, wirklich auch übertragbar sind vom zellulären Modell, vom Tiermodell auf das humane Modell, wenn Sie so wollen.
Was ist hier das Problem? Warum gibt es diese Studien noch nicht?
Naja, es ist allgemein bekannt, dass klinische Studien sehr teuer sind dann und von daher natürlich sehr viel Geld notwendig ist, dass da investiert werden muss seitens der Firmen. Wenn man sich nun anschaut, wer stellt nun Phytopharmaka her, also pflanzenbasierte Arzneimittel, das sind eben kleine und mittelständische Betriebe. Und da reden wir dann von Betrieben mit 10 Leuten, 100 Leuten, bei größeren mittelständischen Betrieben von 1.000 bis 2.000 Angestellten. Da. Aber dabei ist dann auch schon das belassen. Also das heißt, es sind wirklich kleinere Betriebe oder kleinere mittelständische Betriebe. Und daraus ergibt sich natürlich auch das Problem, klinische Studien dann durchzuführen. Man weiß ja nie, was rauskommt. Und wenn man die ein oder andere klinische Studie, die sehr, sehr teuer war, dann in den Sand setzt, weil eben im Rahmen der klinischen Studie dann rauskommt, dass irgendwelche Wirkungen oder die Wirksamkeit nicht in dem Ausmaß belegt werden konnte, wie angenommen. Oder es auch irgendwelche Nebenwirkungen gibt, die man bisher noch nicht kannte. Dann hat man sehr viel Geld in den Sand gesetzt und das kann für einen kleinen mittelständischen Betrieb kann es natürlich lebensbedrohlich sein. Also von daher sicherlich ein finanzielles Problem. Dann muss man natürlich sagen, die klinischen Studien von so Phytopräparaten sind ja nicht immer ganz so einfach wie für Einzelsubstanzen. Wir reden ja da von Vielstoffgemischen. Das heißt, Vielstoffgemische müssen zunächst mal charakterisiert werden, müssen standardisiert werden, auf einen genau eingestellten Wert dann, damit man dann auch wieder auf diese Daten zurückgreifen kann. Und nicht zuletzt muss man sagen, es gibt ja für Phytopharmaka, gibt es ja keine Generika. Also für einen synthetischen Arzneistoff, wenn der einmal auf dem Markt ist, dann kann man nach Ablauf des Patentschutzes, kann man Generika herstellen, die dann auch auf den Markt kommen. Das geht ja bei Phytopharmaka nicht, weil jedes Phytopharmakon eine Besonderheit darstellt und die Zusammensetzung dieses Extraktes von vielen Bedingungen abhängt dann. Natürlich von der Ausgangsdroge, aber natürlich auch von, wie extrahiert man, unter welcher Temperatur, in welchem Größenmaßstab. Also da gibt's wirklich sehr, sehr viele Dinge, die man da beachten muss. Aber letztendlich, denke ich mal, ausschlaggebend sind einfach die Finanzen, die hier notwendig sind.
Was gibt es heute tatsächlich an arzneilicher Nutzung des gelben Enzians?
Da gibt es ganz unterschiedlich. Also der bekannteste ist sicherlich ein Extrakt, den man herstellt durch eine Extraktion mit bestimmten Lösungsmitteln. Das kann beispielsweise Alkohol sein, das kann Wasser sein. Das kann aber letztendlich auch ein lipophileres Lösungsmittel sein, weil bestimmte Substanzen ja auch eher fettlöslich sind und weniger wasserlöslich dann. Also da macht man einen Extrakt. Aber was beispielsweise auch man machen kann, ist natürlich eine ganz einfache Teezubereitung, was ja traditionell viel verwendet wird, wir alle verwenden klarerweise. Oder beispielsweise, man kann auch Presssäfte herstellen, wo man letztendlich dann die frische Droge direkt presst dann und diesen Saft dann entsprechend standardisiert und dann auch eben verpackt dann. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Da können Sie natürlich dann das Ganze anwenden in Form von irgendwelchen Flüssigkeiten, Tropfen oder natürlich auch in Form von irgendwelchen galenischen Zubereitungen, von Kapseln, Rachets, Tabletten und so weiter. Also da gibt es mehr oder weniger die ganze Palette, die letztendlich auch für die synthetischen Arzneistoffe hergestellt werden. Zudem kann man natürlich dann auch solche Pflanzenextrakte dazu verwenden, beispielsweise zum Inhalieren oder beispielsweise auch zu Bädern. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Was man heute relativ auch macht beispielsweise, ist, dass man extrahiert mit überkritischen Gasen, also CO2 beispielsweise, weil dadurch immer lipophile Komponenten vor allem extrahiert werden kann und CO2 natürlich unbedenklich ist, weil wenn man den Druck dann wieder wegnimmt nach der Extraktion, verflüchtigt sich das CO2 und es sind keine Rückstände vorhanden.
Bitterstoffe scheinen in Mode zu kommen in der medizinischen Forschung. Bitterrezeptoren befinden sich ja auch auf Krebszellen. Spüren Sie da einen gewissen Schub in der Forschung?
Ja, also der Weg natürlich vom Bitterstoff als dann Antitumormittel oder Krebsmittel, der ist sicherlich noch sehr weit dann, weil viele Dinge auch noch nicht untersucht worden sind oder noch zu untersuchen sind. Also ich glaube, das wäre jetzt zu sagen, Bitterstoffe sind ist die neue Wunderwaffe gegen Krebszellen. Ich glaube, das kann man momentan noch nicht machen. Denn tatsächlich gibt es natürlich im zellulären Modell entsprechende Hinweise, dass hier Wirkungen zu erwarten sind dann. Aber ich glaube, das ist einfach noch zu früh, um da das Potenzial speziell in Richtung eben Antitumoraktivität oder gegen Krebs dann da irgendwelches Potenziale da jetzt schon zu sehen.
Welche der arzneilichen Wirkungen haben Sie in den vergangenen Jahren überrascht? Wie kommt man eigentlich von der traditionellen Anwendung, dem Brennen von Enzianschnaps beispielsweise, dazu, die Wirkung auf bestimmte Krankheitsbilder, zum Beispiel Neurodermitis, zu untersuchen?
Naja, ich meine, zunächst mal sind natürlich Bitterstoffe immer nur assoziiert worden mit Anregung des Appetits bzw. Verdauungsförderung. Und dann hat man sukzessive dann erkannt, dass diese Bitterstoffrezeptoren eben im ganzen Körper vorhanden sind. Und dann ist ja diese erste Studie gegeben, wo man in einer kleinen Pilotstudie nachgewiesen hat, dass Bitterstoffe offensichtlich auch ein bestimmtes Potenzial haben, wenn sie verwendet werden bei Patienten mit Asthma oder COP. Also wenn man entsprechende Extrakte dann mit Hilfe eines Inhalators dann appliziert hat. Und das war, glaube ich, ein Ausgangspunkt, wo man dann gesehen hat, okay, wenn nun diese Bitterstoffrezeptoren auch in anderen Organen vorhanden sind, eben beispielsweise im Respirationstrakt, warum auch nicht in der Haut oder in anderen Organen? Ich glaube, das war einer der ersten Punkte, die dazu geführt haben, dass man geschaut hat, okay, schauen wir mal, wie es mit den Bitterrezeptoren der Haut ausschaut. Anderer Aspekt, der auch vorhanden ist, ist tatsächlich jener, dass in der Volksmedizin Bitterstoffe beziehungsweise speziell der Enzian oder Enzianextrakte auch immer wieder verwendet worden sind bei Verletzungen in der Haut, wo man dann teilweise eben einen wässrigen Auszug hergestellt hat und diesen Auszug dann in Form von irgendwelchen Auflagen oder Wickeln dann appliziert hat. Also diese wundheilende Wirkung, die ist aus der Volksmedizin bekannt, also traditionellen Medizin bekannt. Und daraus hat man sicherlich dann auch ableiten können, dass möglicherweise da diese Bitterstoffrezeptoren in der Haut eine bestimmte Wirkung dann hervorrufen. Und es hat sich dann letztendlich auch bewahrheitet, muss man sagen. Ich glaube, ganz generell ist es natürlich schon ein Ansatz, den wir Phytoforschung immer verfolgen. Wir schauen immer zunächst mal, wie schaut's aus in der traditionellen Medizin? Gibt's da entsprechende Ansätze? Wurde eine Pflanze über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende für welche Krankheiten, für welche Indikationen verwendet? Und dann versucht man eben mal natürlich mit den neueren Möglichkeiten, Methoden, Techniken, die uns heute zur Verfügung stehen, versucht man eben diese Dinge dann auch zu verifizieren. Und so ist es sicherlich auch beim Enzian der Fall. Und ich denke mal, da ist beim Enzian auch wirklich ein großes Potenzial vorhanden, Richtung eben Verwendung bei Neurodermitis, bei bestimmten Erkrankungen der Haut und letztendlich auch in der Kosmetik. Tatsächlich gibt es da ja auch einige Studien, die belegen, dass da Enzianextrakte durchaus eine interessante Möglichkeit bieten, eben zu auf der einen Seite eben entsprechenden Problemen der Haut entgegenzuwirken, aber möglicherweise auch protektiv eben zu wirken.
Österreich gilt als Land des süßen Geschmacks. In früheren Zeiten war das aber offenbar nicht so. Die Anzucht des gelben Enzians mit seinen bitteren Qualitäten dürfte da ein Überbleibsel aus alten Tagen sein. Wo wird der gelbe Enzian heute noch oder wieder angebaut?
Ja, da gibt es unterschiedliche Gebiete, wo das angebaut wird. Unter anderem Galtür kennt man. Da gibt es in der Zwischenzeit doch einiges an Anbau von Enzian in größerem Maßstab. Und ich meine, größerer Maßstab heißt es natürlich nicht da extrem großflächig dann. Man darf ja nicht vergessen, dass die Anzucht von Enzian noch einige Jahre dauert dann, und man erst nach 3 bis 5 Jahren letztendlich dann die Wurzeln dann ausgraben kann und damit letztendlich natürlich die Pflanze auch zum Sterben verurteilt ist dann. Aber wie gesagt, ein Gebiet, was wirklich bekannt ist, die das professionell betreiben, ist Galtür, also in diesem Bereich von Galtür. Und Galtür ist ja auch bekannt dafür, dass man früher traditionell schon immer Enzian unter Anführungszeichen gestochen hat. Dann es ist ja dann immer ausgelost worden, auch wer dann diesen Enzian dann jeweils und wie viel man da pro Jahr dann auch ernten darf und dann entsprechend auch verkaufen. Dann. Der Vorteil der Kultur, klarerweise, man hat dann sicherlich eine eher gleichbleibende Qualität. Und letztendlich hat man auch genetisch einheitliches Material. Und deswegen ist diese Form der Kultur in der Zwischenzeit nicht nur bei Enzian, sondern bei vielen anderen Heilkräutern, Arzneipflanzen, die verwendet werden, eigentlich die beste Möglichkeit der Verwendung. Auch weil es ja nicht bei Enzian und viele andere Pflanzen auch geschützt sind. Also man kann sie ja nicht ohne weiteres dann verwenden. Dann gibt es natürlich Enzian auch in der Schweiz angebaut, in Südtirol, also im alpinen Bereich. Also da kommen wahrscheinlich immer mehr jetzt da dazu.
Der gelbe Enzian ist Arzneipflanze des Jahres, wohl auch um ihn bekannt zu machen. Im Gegensatz zu den kleineren blauen Enzianarten enthält der gelbe Enzian eben jede Menge interessante Inhaltsstoffe, Iridoide, Xanthone, bittere Zucker, um nur einige zu nennen.
Da haben Sie vollkommen recht. Also ich glaube, die meisten Menschen auf der Straße würden den Enzian wirklich mit diesem kleinen blauen Enzian, Enziana caulis dann identifizieren oder darunter verstehen und würden sich nicht eine relativ hochwachsende Pflanze vorstellen, wie es eben der gelbe Enzian ist. Also da haben Sie vollkommen recht. Der gelbe Enzian hat immer schon, obwohl die anderen Enzianarten ja auch ähnliche oder teilweise identische Bestandteile aufweisen, aber der gelbe Enzian hat einfach den Vorteil, dass die Wurzelmasse viel, viel größer ist als bei den anderen Enzianarten und dadurch auch die Verwendung. Man muss dann auch sagen, bezüglich der Kultivierung war es eben möglich, den gelben Enzian relativ leicht, unter Anführungszeichen, so einfach war sie nicht, hat auch der Kollege Franz bei der Pressekonferenz erwähnt, dass es beim gelben Enzian eben gelungen ist und bei anderen die Kultivierung nicht so einfach ist. Aber ich glaube, letztendlich ist es einfach eine Frage der Menge an Material, was man gewinnen kann. Und da ist der gelbe Enzian sicherlich jener, der am meisten Wurzelmaterial euch auch liefert im Vergleich zu den anderen.
Wie stark ist die traditionelle Nutzung des gelben Enzians noch in der Bevölkerung verankert? Wie gut kennt man diese Pflanze?
Doch, ich glaube, es ist nach wie vor verbreitet. Also nicht im großen Maßstab, weil sich die Leute in der Zwischenzeit doch nicht mehr so gut auskennen. Aber ich denke mal, es gibt doch genügend Leute, die nach wie vor Arzneipflanzen selber oder Heilkräuter selber sammeln und die dann auch verwenden. Und es gibt ja momentan auch diesen Trend dann, in Richtung Verwendung in der Küche, ganz unterschiedliche Kräuter. Also ich glaube, das kann durchaus wieder mehr werden. Und da muss man natürlich schon immer sagen, okay, wenn man solche Dinge macht, dann sollten die Leute sich auch wirklich auskennen. Weil, ich meine, es ist ja erwähnt worden, ich eben der Germa, weiße Germa und der gelbe Enzian. Ich meine, wenn die nicht mehr blühen, dann kann man die wirklich leicht miteinander verwechseln dann und ich meine, der weiße Germa ist wirklich relativ toxisch dann. Aber wir haben auch andere Beispiele kennengelernt, wo Leute rausgegangen sind und Pflanzenmaterial gesammelt haben und ihren Kindern dann verabreicht wurden. Vor vielen Jahren haben wir mal ein Beispiel gehabt dann mit der Bestwurz, die vermeintlich gesammelt worden ist, aufgrund eben von irgendwelchen Berichten von der Maria von Treben dann. Und da ist dann drinnen gestanden, man sollte eben den großen Pestwurz anstelle von Huflattich verwenden dann. Und was dann gesammelt worden ist, war letztendlich der Alpendost. Und dieser Alpendost, der enthält wirklich sehr, sehr große Mengen an Pyrrhizidinalkaloiden. Und das Tragische an dem ganzen Fall war, dass die Mutter dann ihrem kleinen Kind dann über 15 Monate mehr oder weniger täglich dem so einen Teeextrakt gegeben hat mit unterschiedlichen Kräutern und anderem auch dem Alpendost dann. Das Ganze war dann gesüßt dadurch, das heißt, das Kind wollte es auch gerne haben dann. Ja, und dann ist eben das Problem entstanden dann. Das Kind war dann wirklich irgendwann im lebensbedrohlichen Zustand, ist dann ins Klinikum in Innsbruck eingeliefert worden, Hepatitis. Man hat ursprünglich dann zunächst mal gemeint, man muss überhaupt transplantieren. Gott sei Dank ist dann noch nicht so weit gekommen. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, war der Arzt, der das Kind dann untersucht hat, der hat diesen Zusammenhang dann festgestellt. Und er ist dann zu uns gekommen dann und hat gesagt, okay, wir sollen mal schauen, was die wirklich verwendet haben. Und ja, wir haben das Ganze dann uns angeschaut und haben das Pflanzenmaterial letztendlich dann auch identifiziert. Ein typischer Fall, wo man selber gesammelt hat, obwohl man sich eigentlich nicht wirklich gut ausgekannt hat. Also von daher, ja, ich glaube, macht natürlich Sinn. Man soll sich aber allerdings eben auch auskennen.
Hermann Stuckner am Ende unseres Gesprächs mit einem Aufruf, sich näher mit den Merkmalen der heimischen Alpenpflanzen zu befassen, um sie nicht mit Giftpflanzen zu verwechseln. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Zeitschrift Ärztewoche bringt in ihrer aktuellen Ausgabe einen Bericht über die Arzneipflanze des Jahres. Und mir bleibt noch, mich für diese Woche zu verabschieden. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.